Die mittelalterliche Scholastik hat keinen guten Ruf. Ihre Philosophie, die ab dem 6. Jahrhundert ungefähr 900 Jahre europäischer Geistesgeschichte geprägt hat, gilt als spitzfindig. Das hat mit ihrer unbedingten Treue gegenüber anerkannten Autoritäten zu tun und mit ihrem unbedingten Glauben an die Überlieferung. Wahrscheinlich ist die Scholastik an ihrem eigenen Programm gescheitert, nämlich daran, den Glauben mit der Vernunft zu versöhnen. Trotzdem ist die Scholastik nicht vergangen. Der gegenwärtig vorherrschende Scientismus lässt bekanntlich nichts gelten, was außerhalb von ihm liegt. Er betrachtet sich selbst als höchste Autorität, der unbedingt zu gehorchen ist. Deshalb wird er zunehmend spitzfindig, was an der Verabsolutierung wissenschaftlichen Denkens ablesbar ist. Man hält es für schlechthin alles zuständig. Kleines Beispiel aus jüngster Vergangenheit. Wenn Wissenschaftler behaupten, dass uns die Abschaffung der Zeitumstellung dicker, dümmer und krantiger machte und die Medien diesen Unsinn brav nachbeten, dann ist das Hochscholastik, dicker geht's nicht. Der in Göttingen lehrende Historiker Frank Rexroth hat nun ein umfangreiches, gleichwohl anschaulich verfasstes Buch publiziert, das den Titel trägt »Fröhliche Scholastik – Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters«. In ihm wird der Frage nachgegangen, wie wissenschaftliches Denken überhaupt entstanden ist. Es ist, um es kurz zu machen, entstanden, weil sich die Gelehrten von den Glaubensgewissheiten der Vergangenheit befreiten und eigenen Fragestellungen nachgingen. Dass gegenwärtig überengagierte Wissenschaft, wie sie in Form des Scientismus daherkommt, dabei ist, zu ihren eigenen Ursprüngen zurückzufinden, gewissermaßen wieder Scholastik zu werden, entbehrt von daher nicht der Ironie. Eingeleitet wird die Revolution in der mittelalterlichen Art und Weise, Wissen zu produzieren, von einer Reihe Veränderungen, die aus den Schulen heraus sich bilden. Da ist zum einen die Neubewertung des Neuen. Hatte man bis dato diejenigen Lehrer als Moderni bezeichnet, die zwischen antik-paganen und patristischen Autoren vermittelten, selbst wenn diese Moderni vor 3 bis 4 Jahrhunderten gelebt hatten, fing man mit dem Ausgang des 11. Jahrhunderts an, die Lehrer bis höchstens zur vorletzten Generation als Moderni zu bezeichnen. Mit der Begriffsverschiebung rückte der Begriff Modernus näher an die Gegenwart heran und man begriff zugleich, dass neues Wissen älterem überlegen sein konnte. Bislang hatte das pythagoreische Unterrichtsmodell gegolten, was den Schülern abverlangte, die ersten 7 Jahre den Mund zu halten und zu glauben, was der Lehrer behauptete. Erst ab dem 8. Jahr war es erlaubt, Fragen zu stellen. Nun aber wurden die Schüler frecher, was das emotionale Regime der Schüler-Lehrer-Treue veränderte. Ging es ursprünglich um die getreue Wiedergabe überlieferten Wissens, also darum, die Autorität der Tradition anzuerkennen, geht es in den neuen, von freien Philosophen begründeten Schulen nur noch um die Sache selbst, um Erkenntnis um der Erkenntnis willen. In der Welt der neuen Schulen entsteht ein bestimmtes Diskussionsklima, womit verbunden ist, dass Skepsis und Zweifel an der Lehre des eigenen Magisters akzeptiert werden, ja sogar als Voraussetzung von Erkenntnisfortschritt gelten. So bildet sich ein Ritual der Disputation heraus, in dessen Verfahrensraum Irren erlaubt ist. Gelehrtes Wissen verwandelte sich allmählich in wissenschaftliches Wissen, Wissen, das nur sich selbst verpflichtet ist, nicht Tradition oder Autorität. In diesen Jahrzehnten bedeutete Philosophieren, das Leben eines Philosophen zu führen, eine Lebensform, die mehr war als nur die Aneignung ehrwürdigen Wissensguts. Galten die Schriften von Aristoteles und deren Auslegung bislang als sakrosankt, disputierte man plötzlich auch das Schrifttum heidnischer Philosophen, etwa die Platons. Wissenschaft war nun der Wahrheit verpflichtet und nicht sonst. Den Weg dorthin macht Frank Rexroth in seinem lesenswerten Buch plausibel.